Liebe Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, schön, dass Sie heute mit dabei sind in unserer Katechismus-Sendung. Unser Thema ist Christi Himmelfahrt. Dazu haben wir in die Sendung heute einen Religionslehrer eingeladen, Diakon Florian Kopp aus Landsberg am Lech, der viel Erfahrung damit hat, insbesondere auch jungen, aufgeklärten und kritischen Menschen den katholischen Glauben zu erklären. Grüß Gott, Herr Diakon Kopp, schön, dass Sie heute in der Sendung mit dabei sind.
Grüß Gott.
Herr Diakon Kopp, wir freuen uns auf Ihren Vortrag über Christi Himmelfahrt und die Frage, was Jesus an der Seite seines Vaters eigentlich tut.
Liebe Hörerinnen und Hörer, sicher haben Sie sich auch schon mal gefragt, warum Jesus seinen Jüngern eigentlich noch 40 Tage lang erscheint, bis er in den Himmel aufgenommen wird, und warum es dann noch 10 Tage dauert, bis er ihnen den Heiligen Geist sendet. Und überhaupt, was bedeutet es, dass er in den Himmel aufgefahren ist? Wie soll man sich das vorstellen? Was hat das mit uns zu tun? Was tut Jesus eigentlich zur Rechten Gottes, des Vaters? Um eine Antwort auf diese Fragen zu finden, müssen wir uns in die Situation der Jünger nach Ostern versetzen. Sicherlich waren sie erleichtert, dass Jesus den Tod überwunden hatte, als er plötzlich lebendig und leibhaftig vor ihnen stand. Der Stein vom Grabe war weggewälzt. Doch spürten sie noch immer seinen Druck auf ihren Herzen. Die Osterfreude der Jünger war noch getrübt von ihrem Versagen am Karfreitag. Wie mochte es sein, dem auferstandenen Gekreuzigten zu begegnen, den man erst vorgestern so schmählich verlassen und verleugnet hatte? Was würde er von ihnen denken? Was sollten sie ihm sagen? Und noch ein anderer Schatten lag über der Osterfreude. Die Angst vor den Häschern des Tempels. Aus Angst vor den Juden sperrten sich die Jünger ein. Und so vergingen 7 Wochen, bis sie sich endlich an die Öffentlichkeit trauten. 40 Tage lang begleitete Jesus sie und gab ihnen Zeit, ihn zu erkennen, ihn verstehen zu lernen, die Leibhaftigkeit des Auferstandenen zu begreifen, seine Vergebung zu erfahren und anzunehmen, neuen Mut zu schöpfen, Ängste und Schuldgefühle zu überwinden, ihre Sendung zu begreifen, sich dem Geist Jesu zu öffnen, dem Geist der Stärke, des Mutes, des Trostes und des Gebets, um sich von diesem Geist schließlich senden zu lassen. Jesus hat seine Jünger bereits beim letzten Abendmahl behutsam auf diese Phase vorbereitet. In der Nacht, da er verraten wurde, hatte ihn Petrus gefragt, wohin er denn gehe. Und der Herr antwortete ihm: Wohin ich gehe, dahin kannst du mir nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Und er kündigte Petrus sein Versagen und Verzagen an. Dann fuhr er fort: Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr. So beginnt das 14. Kapitel des Johannesevangeliums. Diesen Trost gab Jesus seinen Jüngern noch unmittelbar vor den schrecklichen Ereignissen seiner Passion mit. Am Ölberg lernen die Jünger, dass die menschliche Natur ihren natürlichen Kräften überlassen keinen Zugang zum Haus des Vaters, zum Leben und zur Glückseligkeit Gottes hat, wie der Katechismus formuliert, Nummer 661. Unweit vom Garten Gethsemane zeigt man sich noch heute die Stelle, an der Jesus in den Himmel aufgenommen worden sei. Einzig Christus kann dem Menschen diesen Zugang eröffnen. Er gibt den Gliedern seines Leibes die Hoffnung, mit ihm dorthin zu folgen, wohin er als erster vorausging, heißt es in der Präfation von Christi Himmelfahrt. Die Hoffnung, dass wir alle eines Tages für immer bei ihm sein werden, gab er uns mit der Einsetzung der Eucharistie beim letzten Abendmahl. Seine Erhöhung am Kreuz kündigt die Erhöhung bei der Himmelfahrt an und nimmt sie vorweg. Wenn ich über die Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Der König auf dem Kreuzesthron setzt sich zur Rechten des Vaters und wird einst kommen, um Gottes Herrschaft zu vollenden. Daran erinnert uns das Geheimnis des Glaubens, das wir nach den Wandlungsworten bekennen. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Auch bei der dritten Selbstoffenbarung des Auferstandenen am Ende des Johannesevangeliums, als die Jünger in die Routine des Alltags an den See Genezareth zurückgekehrt waren, muss Jesus seine Jünger erst in die Osterfreude führen. Denn sie fischen professionell, aber unmotiviert in Dunkel und Trübsal. Sie gehen ihrem alten Beruf nach, denn sie fühlen sich gar nicht würdig, Menschenfischer für das Reich Gottes zu sein. Der Lieblingsjünger erkennt den Herrn als Erster. Denn allein seine Liebe war groß genug, Jesus auch unter das Kreuz zu folgen. Und die Jünger wussten das, denn beim letzten Abendmahl hatten sie ihn gebeten, Jesus nach dem Verräter zu fragen. Auch Petrus folgt dem Affekt seiner Liebe, als er ins Wasser springt, um seinen Freund und Meister als Erster entgegenzuwarten. Doch lastet auf ihm noch die Erinnerung an sein Versagen. Dass er sich zuvor das Obergewand anlegt, kann man als Geste der Scham deuten. Jesus nimmt seine Liebe, seine Scham und seinen Eifer an. Und dann das Gespräch am Kohlenfeuer. An einem Kohlenfeuer hatte Petrus den Herrn dreimal verleugnet, damals im Hofe des hohen Priesters. Am Kohlenfeuer des Sees Genezareth fragt ihn nun Jesus dreimal nach seiner Liebe. Liebst du mich mehr als diese? Liebst du mich? Hast du mich lieb? Und Simon, der Sohn des Johannes, antwortet dreimal demütig: Du weißt, dass ich dich lieb habe. Mehr als diese, das will er nicht behaupten. Und genau darum geht es Jesus in den 40 Tagen nach Ostern. Er will unsere Liebe, auch wenn sie nicht vollkommen ist. Er will, dass wir unsere Scham und Verzagtheit überwinden. Er will uns unser Versagen vergeben. Er will die Nebel der Traurigkeit vertreiben und ins Licht der Osterfreude führen. Er will, dass wir unseren Alltag in diesem Licht bewältigen. Er will, dass wir unsere Arbeit bewusst in seinem Namen tun. Er will die Netze unseres Berufs mit Sinn und Segen füllen. Er will uns unsere Berufung und Sendung offenbaren. Weide meine Lämmer, sagt er zu Petrus, und folge mir nach. Jesus will, dass auch wir in den 40 Tagen aufstehen und auferstehen, dass wir ihm folgen und das Leben gewinnen, indem wir es ganz ihm überlassen. Die 40 Tage sind eine Zeit des Übergangs. Warum kommen die Jünger nach der Auferstehung nicht alleine klar, wo sie doch dem lebendigen Jesus begegnet sind, der den Tod besiegt? Weil sie nicht ohne ihn auskommen können. Getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen, sagt Jesus im 15. Kapitel des Johannesevangeliums. Und er meint damit, ohne mich müsst ihr auch gar nicht auskommen. Diese Erfahrung müssen die Jünger aber erst noch machen, dass Jesus jetzt immer bei ihnen ist, wenn sie in seinem Namen versammelt sind, sei es im Gebet oder bei der Arbeit. Nun wissen sie zwar, dass Jesus lebt, aber welche Bedeutung das für ihr tägliches Leben hat, welche Bedeutung die Auferstehung für sie als Gemeinschaft hat, haben sie noch nicht verstanden. Jesus ist zwar irgendwie da, aber verklärt in einer anderen Dimension. Und so geht es uns doch auch heute. Jesus ist zwar irgendwie da, wir begegnen ihm hin und wieder, im persönlichen Gebet, in Andachten und Gottesdiensten, in der Eucharistie, an bestimmten Festtagen vielleicht, in besonderen Begegnungen auch, einem Wort des Trostes. Und dann ist er plötzlich wieder aus dem Sinn und wir vergessen seine Gegenwart, verlieren den Draht zu ihm und finden uns in Alltagssituationen, die uns sinnlos vorkommen, und in Aktionen, die uns nicht erfüllen. Orientierungslosigkeit ist die Situation der Jünger nach Ostern. Das ist die Lage der Christen damals wie heute. Mutlos, ratlos, trostlos, antriebslos, ängstlich igeln sie sich ein. Eine Gemeinde ohne Ideen und Visionen. Eine Kirche in der Krise. Wie gelähmt verharren sie in der Starre. Doch glimmt in ihnen ein Fünkchen der Hoffnung, denn sie erinnern sich an die Worte, die Jesus im Obergemach beim letzten Abendmahl gesprochen hatte. Auch sie stehen im 14. Kapitel des Johannesevangeliums. Alles, um was ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bittet, so werde ich es tun. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern ich komme wieder zu euch. Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe und weil auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen, ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden, und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Ist es nicht eindrucksvoll, wie Jesus seine Jünger in die Dynamik der Dreifaltigkeit einbindet? Ist es nicht bewegend, wie er uns in das Geheimnis der Liebe zwischen Vater und Sohn involviert? Dieses Geheimnis offenbart uns sein Heiliger Geist, der ihn mit dem Vater verbindet und der uns lebendig macht und zu Werken der Liebe bewegt, sodass wir Jesu Gebote erfüllen können. Dieser Geist ist das Vermächtnis Jesu, sein Testament, der neue Bund. Und dieses Vermächtnis wiederholt er vor seiner Himmelfahrt, wie Lukas am Beginn der Apostelgeschichte berichtet. Zitat: Er gebot ihnen, sich von Jerusalem nicht zu entfernen, sondern die Verheißung des Vaters zu erwarten, die, wie er sagte, ihr von mir vernommen habt. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet jetzt nach wenigen Tagen mit Heiligem Geist getauft werden. Die Jünger können sich die neue Zeit aber nicht vorstellen. Deshalb fragen sie ihn: Herr, richtest du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder auf? Er antwortete ihnen: Euch kommt es nicht zu, Zeit und Stunde zu kennen, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Ihr werdet aber die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommt, und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und in Samaria, ja, bis an die Grenzen der Erde. Das Reich, von dem Jesus spricht, geht weit über Israel hinaus. Es umfasst alle Völker und Nationen und dauert bis zum Ende der Welt. Was die Jünger in diesem Zusammenhang zu interessieren hat, sind nicht Spekulationen über die Zukunft, sondern ihre Mitwirkung im Zeugnis des Apostolats, ihre Sendung und Mission durch den Heiligen Geist. Das ist die Geburtsstunde der Kirche, in der der Keim des Himmelreiches bereits enthalten ist. Werfen wir noch einmal einen Blick ins Johannesevangelium. Als die Jünger ihn beim letzten Abendmahl fragten, warum er sich nur ihnen offenbaren wolle und nicht gleich der ganzen Welt, antwortete Jesus: Wer mich liebt, wird mein Wort bewahren. Mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie ihn die Welt gibt. Euer Herz sei also nicht bange und verzagt, weil ich gesagt habe, ich gehe hin und ich komme wieder zu euch. Wenn ihr mich liebtet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe. Nun habe ich es euch gesagt, ehe es eintritt, damit ihr glaubt, wenn es eintritt. Die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so handle, wie der Vater mir aufgetragen hat. Steht auf, lasst uns aufbrechen. Johannesevangelium, Kapitel 14, Verse 23 bis 31. Es ist offenbar der Wille Jesus, dass das Himmelreich sich durch das Zeugnis der Jünger auf der Erde ausbreitet, durch Menschen, die Jesus lieben, die sich an seine Lehre erinnern und sein Wort bewahren, sodass die Welt spürt, in ihrer Mitte wohnt Gott. Dass wir mithelfen dürfen, den Himmel um die Erde zu erweitern, das soll uns mit Freude erfüllen, nicht mit Furcht. Auch wenn die Welt den Jüngern feindlich gesonnen ist. Jesus will die Welt nicht durch seine Macht überwältigen. Er offenbart sich nicht den hohen Priestern, um sie zu richten. Ganz im Gegenteil. Durch Jesu gehorsames Leiden und das geduldige Zeugnis seiner Jünger soll die Welt die Liebe Gottes erkennen. Dazu legt er ihnen den Frieden seines Geistes als Beistand ins Herz. Die Apostelgeschichte berichtet weiter. Nach diesen Worten ward er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke entrückte ihn ihren Blicken. In seinem Evangelium ergänzt Lukas, sie aber waren anbetend vor ihm niedergefallen. Als ich einmal Kinder der 5. Klasse die Glaubensartikel des Credos ins Bild setzen ließ, war ich erstaunt über die Ergebnisse. Bei Aufgefahren in den Himmel zeichneten die meisten Jesus in einem Aufzug, bei dem der oberste Knopf aufleuchtete. Einer malte Jesus im Hubschrauber, ein anderer in einer Rakete. Barocke Darstellungen lassen ihn auf eine Wolke steigen, als wäre sie ein Paternoster. Ein Schauspiel, das am Festtag nachempfunden wurde, indem man die Statue des Auferstandenen ins Kirchenwölbe hinaufzog, vor den Blicken der Gläubigen. In der Bibel ist die Wolke ein Symbol für das transzendente Wirken Gottes, für sein Heilshandeln in der Geschichte, das die menschliche Erkenntniskraft übersteigt. So begegnet uns die Wolke im Exodus, wie bei der Taufe Jesu und bei seiner Verklärung. Und als Maria bei der Verkündigung fragt, wie die Menschwerdung geschehen solle, da sie keinen Mann erkenne, antwortet der Engel, die Kraft des Höchsten werde sie überschatten. Auch der Himmel hat keine physische Qualität, sondern meint die unsichtbare Welt, die wir im großen Glaubensbekenntnis bekennen, also die Sphäre Gottes. Im Englischen kann man den sichtbaren Himmel, Sky, vom unsichtbaren Heaven unterscheiden. Im Hebräischen, Altgriechischen und Deutschen leider nicht. Bei Christi Himmelfahrt geht es also um den endgültigen Eintritt seiner menschlichen Natur in die göttliche Herrlichkeit, die durch die Wolke und durch den Himmel versinnbildlicht wird. So heißt es im Katechismus 659. Bis dahin war die Herrlichkeit des Auferstandenen ja verschleiert. Jesus hatte sich zwar seinen Jüngern in der verklärten Gestalt des Auferstehungsleibes offenbart, der aber war noch nicht endgültig verherrlicht. Die Jünger können die Verherrlichung Jesu auch gar nicht begreifen. Sie werden vielmehr selber von diesem transzendenten Ereignis ergriffen, sodass sie Jesus als den wahren Gott anbeten, der sich an die Seite des Vaters setzt, wo er, wesensgleich mit dem Vater von Ewigkeit her, so Johannes von Damaskus, und nun auch dem Leibe nachsitzt, da sein Fleisch mitverherrlicht ist. Katechismus 663. Der Sohn hat also die zweite Natur, die er durch seine Menschwerdung angenommen hat, nicht mehr abgelegt, sondern verewigt und damit die Natur des Menschen erhöht. Umgekehrt sendet er nun seinen Geist und lässt ihn im Menschen wohnen. Ausgerechnet zwei Engel holen die Jünger auf den Boden der Realität zurück. Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen ist, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn zum Himmel habt auffahren sehen. Damit erinnern sie die Jünger an die zeitliche Dimension der Heilsgeschichte, die irdische Vollendung des Himmelreiches bei der Wiederkunft Christi. Ein Glaubensgeheimnis, das heute stiefmütterlich behandelt wird und beinahe in Vergessenheit geraten ist oder mythologisch verharmlost wird. Obwohl wir es doch in jeder heiligen Messe mindestens dreimal bekennen. Im Credo, nach der Wandlung und nach dem Vaterunser erwarten wir voll Zuversicht das Kommen unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus. Ich möchte an dieser Stelle an die trostreichen Geheimnisse des Rosenkranzes erinnern, im Gotteslob Nummer 33,6, welche die glorreichen so wunderbar ergänzen. Sie betrachten Jesus, der als König herrscht, der in seiner Kirche lebt und wirkt, der wiederkommen wird in Herrlichkeit, der richten wird die Lebenden und die Toten und der alles vollenden wird. Christi Himmelfahrt erinnert uns daran, dass wir das Ziel unseres irdischen Lebens nicht aus dem Auge verlieren dürfen. Die Engel erinnern uns an den Weg, den wir zu gehen haben, damit wir dieses Ziel auch erreichen. Es ist unsere Aufgabe, das Himmelreich um diese Welt zu erweitern. Damit beginnt die Herrschaft des Messias. Die Vision des Propheten Daniel geht in Erfüllung. Ihm wurden Herrschaft, Würde und Königtum gegeben. Alle Völker, Nationen und Sprachen müssen ihm dienen. Seine Herrschaft ist eine ewige, unvergängliche Herrschaft. Sein Reich geht niemals unter. Buch Daniel, Kapitel 7, Vers 14. Von diesem Zeitpunkt an sind die Apostel die Zeugen der Herrschaft geworden, die kein Ende kennt. Katechismus 664. Doch mit seiner Himmelfahrt offenbart der Messias nicht nur sein königliches, sondern auch sein priesterliches Amt. Der Katechismus zitiert den Hebräerbrief, wo es heißt, Jesus Christus, der einzige Priester des neuen und ewigen Bundes, sei nicht in ein von Menschenhand errichtetes Heiligtum hineingegangen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor Gottes Angesicht zu erscheinen. Dort übt er sein Priestertum dauernd aus. Denn er lebt alle Zeit, um für uns einzutreten. Als hoher Priester der künftigen Güter ist er Hauptzelebrant der Liturgie, die den Vater im Himmel ehrt. Unablässig legt er Fürbitte für uns ein, als der Mittler, der den Heiligen Geist fortwährend auf uns ausgießt. Nummer 667 und 662. Nach dieser letzten Selbstoffenbarung Christi kehren die Jünger vom Ölberg nach Jerusalem zurück. Hocherfreut, heißt es im Evangelium. Erst jetzt, da Jesus die Vergöttlichung seiner menschlichen Natur offenbart hatte, gelangen die Jünger zur vollen Osterfreude. Denn seine Himmelfahrt bedeutete keinen Abschied, ganz im Gegenteil. Ganz beim Vater ist er seinen Jüngern näher als je zuvor. Bis ans Ende der Zeit sendet er seinen Geist, sammelt er seine Kirche, wirkt in seinen Sakramenten. Dann stiegen sie in das Obergemach hinauf, wo Jesus mit ihnen das letzte Abendmahl gefeiert hatte, und verharrten einmütig im Gebet zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, sowie seinen Brüdern. Fährt die Apostelgeschichte fort. Miteinander im Gebet bleiben, das heißt sich erinnern an Jesu Leben und Botschaft, seine Worte und Taten betrachten, auf ihn schauen und zuhören, was er uns zu sagen hat. Ihn fragen, was er sich ersehnt, was er sich wünscht, was er von uns erwartet, was er gerne durch uns sagen und tun würde, damit sein Geist uns, die Glieder seines Leibes, auch bewegen kann. Wenn wir in seinem Geist leben, wissen wir, jetzt sind wir mit Jesus ständig in Verbindung. Wir können ihn immer rufen und gewiss sein, dass er uns sieht und hört. Das war auch für die Jünger eine neue Erfahrung. Und als sie im Gleichklang seines Atems, die Sehnsucht des Geistes fühlten. Als sie spürten, dass sie alle vom Hauch Jesu beseelt waren, da erhob sich das Wehen des Geistes und entfachte das Feuer in ihren Herzen. Mit einem Mal war alles gut. Auf einmal kannten sie ihre Sendung. Das ist die Geburtsstunde der Kirche. Das ist die Auferstehung der Urgemeinde. Die Jünger erfahren den lebendigen Geist Jesu in sich. Sie erwachen zu neuem Leben, weil der Geist des Auferstandenen sie ergriffen hat. Was würde sich in meinem Leben ändern, wenn ich so mit Jesus ins Gespräch käme? Wenn ich mich seinem Geist so öffnen würde? Was würde sich in unserer Gemeinde bewegen, wenn wir lernen würden, miteinander so zu beten wie die Urkirche? Wie würde sich unser Bistum erneuern? Welcher Segen wäre es für die Kirche und für die ganze Welt? Herr, sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. Herr, erneuere deine Kirche und fange bei mir an. Ich möchte diese Katechese beschließen mit dem Tagesgebet von Christi Himmelfahrt. Allmächtiger, ewiger Gott, erfülle uns mit Freude und Dankbarkeit, denn in der Himmelfahrt deines Sohnes hast du den Menschen erhöht. Schenke uns das feste Vertrauen, dass auch wir zu der Herrlichkeit gerufen sind, in die Christus uns vorausgegangen ist, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Amen. Wozu Jesus Christus in den Himmel aufgefahren ist und was er dort an der Seite seines Vaters tut, das war heute unser Thema bei Radio Horeb und Radio Maria in der Katechismusreihe. Im Glaubensbekenntnis betet die Kirche jeden Sonntag diesen Satz: Jesus Christus, auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes. Ein wichtiger Punkt also, wenn die Kirche dies so früh als unabdingbare Glaubenswahrheit festgeschrieben hat. Nur leicht zu verstehen sind Sinn und Zweck der Himmelfahrt leider nicht. Deshalb freuen wir uns, dass uns heute ein erfahrener Religionslehrer und ständiger Diakon mehr darüber erzählt hat. Aus Landsberg am Lech ist Diakon Florian Kopp heute zu uns ins Studio München gekommen und hat uns die Nummern 659 bis 667 im Katechismus der katholischen Kirche erklärt. Vielen Dank, Herr Diakon Kopp, für Ihren Vortrag.
Aber gerne.
Vielen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie heute wieder Zeit hatten und mit dabei waren in dieser Sendung. Wir laden Sie nicht nur ein, die Texte des Katechismus zu Hause nachzulesen und selbstständig darüber nachzudenken, sondern natürlich auch die heutige Sendung noch einmal in Ruhe anzuhören. Das können Sie tun direkt im Internet im Podcast- und Downloadbereich von Radio Horeb unter www.horeb.org. Oder Sie bestellen einfach eine kostenlose CD. Den CD-Dienst von Radio Horeb erreichen Sie unter 08323 9675 120. Wenn Sie nicht aus Deutschland anrufen, dann ist die Vorwahl für Sie 0049. Dann geht es weiter mit 8323 9675 120. Mein Name ist Monika Barget. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal in unserer Sendereihe Katechismus wieder mit dabei sind. Zum Abschluss der Sendung bitten wir Diakon Florian Kopp um seinen Segen für diesen Tag.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Gott erfülle euch mit Freude und Dankbarkeit über die Himmelfahrt seines Sohnes und er schenke euch das Vertrauen, dass auch ihr zu derselben Herrlichkeit gerufen seid. Und er schenke euch die Kraft, in diesem Vertrauen zu handeln. Das gewähre euch der barmherzige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.